Phoenix persönlich.
Mehr als drei Viertel der Duisburger Bürger vertrauen dem Sozialdemokraten Sören Link. 78,5% haben sie ergattert in der Stichwahl gegen den AfD-Kandidaten und sind seitdem zum dritten Mal Oberbürgermeister dieser Stadt, wo wir Sie heute besuchen dürfen. Und ich freue mich, dass Sie zu Gast sind bei Phoenix persönlich.
Herzlich willkommen.
Dankeschön, Herr Link. Ihnen auch herzlich willkommen. 78,5%, das ist ein Wert, von dem die Sozialdemokratinnen und Sozialdemokraten ansonsten im Land ja eigentlich nur träumen können. Was machen Sie denn eigentlich offensichtlich so viel besser als Ihre Genossinnen und Genossen in Berlin?
Also ich glaube, das Ergebnis der Stichwahl, das darf man jetzt nicht überbewerten. Es war, was mich sehr gefreut hat, ein demokratischer Konsens. Wir überlassen diese Stadt nicht irgendwelchen Menschen, die am rechten, am äußeren Rand und teilweise darüber hinaus stehen, sondern wir wollen aus der Mitte der Gesellschaft weiter regiert werden, weiter gut regiert werden. Das hat mich sehr gefreut, dass viele Parteien, auch Menschen, die ansonsten im politischen Alltag ein bisschen mit mir hadern, gesagt haben, wir unterstützen den, der macht das hier schon ganz gut. Ich habe mich darüber sehr gefreut, weil das wichtig ist, dass die Demokraten zusammenstehen. Und ich habe mich auch über das Ergebnis im ersten Wahlgang sehr gefreut. Da war es bei knapp 11 Kandidaten mit knapp 46% auch schon ein starkes Zeichen, dass die Duisburger ganz offensichtlich mit mir zufrieden sind. Und das habe ich als Anspruch oder als Auftrag auch wahrgenommen, jetzt hier die nächsten 5 Jahre weiter gut zu regieren.
Das ist ja eine eher bescheidene Antwort. Ich glaube, je nachdem, in welchen Teilen des Landes wir wären, hätten wir das jetzt auch anders gehört. Zeichnet Sie das vielleicht auch ein bisschen aus? Sie sind hier im Ruhrgebiet, Sie sind aufgewachsen in Duisburg. Diese Zurückhaltung und auch zu sagen, nee, ich freue mich und ich strunze jetzt hier nicht rum.
Ja, wir sind in Duisburg bodenständig, echt ein bisschen kantig manchmal, aber wir neigen jetzt hier selten zur Übertreibung. Ich mache das hier wirklich gerne. Es ist meine Heimatstadt, ich bin hier geboren, ich lebe hier mein ganzes Leben. Ich lebe hier auch gerne. Ich mag die Stadt, ich liebe diese Menschen hier. Und von daher, ich identifiziere mich damit und zu Übertreibungen neigen wir hier nicht.
Sie haben selbst mal gesagt, Sie sind ein Kind des Stahls und der Kohle. Ihr Vater hat bei ThyssenKrupp gearbeitet, sein ganzes Leben lang. Wie sehr hat Sie diese Kindheit hier geprägt im Ruhrgebiet oder im Duisburger Norden?
Ja, schon sehr. Mein Papa war bis zum Eintritt in die Rente bei Thyssen und das war eine der ganz prägenden Erfahrungen meiner Kindheit, diese Nähe zur Stahlindustrie, der Arbeitskampf, die Arbeitskämpfe, die Verwerfung, die der Strukturwandel mit sich gebracht hat, aber auch das, was an Positivem damals für mich spürbar war, der Zusammenhalt, das Kämpfen um etwas, was mehr ist als Geld verdienen. Mein Opa war im Bergbau, Kohle und Stahl, das ist für mich nicht nur einfach eine Plattitüde, das ist für mich wirklich auch eine Wertevermittlung gewesen. Und deswegen versuche ich auch immer in meinen Reden mit einem Glück aufzuschließen, weil ich das als so eine Art Reminiszenz an die Vergangenheit und an die Menschen, die uns hier groß und stark gemacht haben, auch begreife. Also ich habe hier eine sehr glückliche Kindheit gehabt.
Glückliche Kindheit hört sich so an, als ob es dann doch am Ende, obwohl ja auch viel gekämpft wurde um Werte und so weiter, wie Sie sagen, doch eine auch sehr friedvolle Angelegenheit noch war. Wie war das so? Ich meine, es gab ThyssenKrupp, aber das gab es ja hier alles noch nicht. War das auch fast so ein bisschen dörflich? Wie müssen wir uns das vorstellen?
Also ich bin im Duisburger Norden geboren und aufgewachsen. Ich habe eine sehr gute Erinnerung an meine Kindheit, an eine glückliche Zeit in der Familie mit Eltern, die sich um mich und um meine Schwester gekümmert haben, die uns letztlich, auch wenn das Geld nie im Überfluss vorhanden war, aber letztlich alles ermöglicht haben, was man so als junger Mensch braucht. Nestwärme, die Möglichkeit, sich zu beweisen, auch mal auszuprobieren im sportlichen Bereich, in der Schule, alles an Unterstützung, was notwendig gewesen ist. Das war eine sehr gute Zeit. Wir haben viele Reisen gemacht, wir waren an der Nordsee, an der Ostsee, im Schwarzwald unterwegs. Es war eine schöne Zeit und Duisburg hat, und auch der Duisburger Norden im Besonderen, jungen Menschen eine Menge geboten. Also ich habe wirklich eine tolle Kindheit gehabt und eine schöne Erinnerung an diese Zeit.
Wovon hat denn der kleine Sören eigentlich geträumt? Lokführer, Rennfahrer oder vielleicht schon Oberbürgermeister?
Ja, wenn man den Schulfreunden von damals glauben darf, dann tatsächlich Oberbürgermeister. Ich scheine das schon in der Grundschule gesagt zu haben. Und ich muss auch sagen, ich fühle mich auch in dem Job total wohl. Also das könnte stimmen.
Sie sind ja auch gerade in der Stadt sehr viel unterwegs, auch in Kneipen, auf Plätzen. Das zeichnet Sie aus. Habe ich vielfach gelesen, dass Sie ein sehr guter Zuhörer sind und sich sehr mit Ihren Bürgern auseinandersetzen. Was sind denn die Dinge, die die Duisburger im Moment am meisten bewegen?
Ich glaube, die Duisburger sind da so ein Stück weit symptomatisch für die Menschen in ganz Deutschland. Die wissen schon ziemlich genau, wo sie gerade stehen, wo wir in Deutschland, wo wir in Duisburg stehen. Die haben ein gutes Gespür dafür, wo der Schuh drückt. Die brauchen Ehrlichkeit, die brauchen Klarheit und dann sind die auch bereit, den möglicherweise schwierigen Weg mitzugehen. Das ist jedenfalls meine Erfahrung aus den letzten Jahren. Den Menschen nicht irgendwas versprechen, was man nicht halten kann, sondern klar sagen, wo man steht, was man tun muss. Und auch wenn es unangenehm ist, die Leute mitnehmen. Das ist so ein Stück weit meine Erfahrung der letzten Jahre. Und ich glaube, das gilt auch für ganz Deutschland.
Nun haben wir ja vielfach, dass das Vertrauen in Politik, gerade auch in Regierungspolitik in Berlin, zunehmend verloren geht. Die Zahlen zeigen es ja auch. Wie ist das hier mit den Duisburgern? Früher hieß es immer so, ja, im Ruhrgebiet, es geht auch um Gerechtigkeit. Sind das noch die Werte, die hier diskutiert werden? Und wie schaut man nach Berlin?
Also Gerechtigkeit ist nicht nur für die Menschen, sondern auch für mich ganz persönlich eine Hauptantriebsfeder. Es ist unglaublich wichtig, dass man das Gefühl hat, es geht gerecht zu. Dann bin ich auch im Zweifel persönlich bereit, meinen Beitrag zu leisten, auf etwas zu verzichten oder für irgendwas mehr zu bezahlen. Wenn ich aber das Gefühl habe, es ist letztlich gerecht, alle müssen irgendwo ihren Beitrag leisten. Und scheinbar empfinden einige Leute, viele Leute, das, was in Deutschland gerade passiert, als nicht unbedingt gerecht. Und deswegen haben wir da ein echtes Vermittlungsthema für Politik. Das ist das eine. Das andere, ich glaube, dass die Menschen gerade hier in Duisburg auch in den letzten Jahren über den Strukturwandel gelernt haben, dass Verzicht etwas ist, was einen sehr persönlich betrifft, was nicht nur den Arbeitsplatz gefährdet, die Perspektive für die Kinder, sondern auch das Lebensmodell, den Lebensentwurf. Und das verunsichert natürlich. Und deswegen brauchen sie auch politische Führung und Menschen, die klar sagen, wohin die Reise geht und wie es denn wieder besser gehen soll und besser werden kann. Ich bin nicht so jemand, der gerne auf andere zeigt und denen erklärt, wie die ihren Job machen müssen. Aber das ist für mich der Anspruch, das will ich in Duisburg so hinkriegen.
Passend zum Thema Gerechtigkeit haben Sie persönlich sicher auch sehr den Kampf gegen Sozialleistungsbetrug auf die Fahnen geschrieben. Duisburg hat offenbar vor allen Dingen ein Problem, so wurde es jedenfalls vielfach geschildert, mit Bulgaren und Rumänen. Das heißt also, es gibt viel sogenannte Armutsmigration, weil es ja EU-Bürger sind, deswegen können sie einreisen. Wo ist da hier das Problem? Vielleicht erzählen Sie das mal kurz, das wissen ja nicht so viele Menschen.
Also letztlich ist es so, dass im Rahmen der EU-Freizügigkeit, der Arbeitnehmerfreizügigkeit Menschen in andere europäische Länder reisen dürfen. Eine große Errungenschaft. Ich kann in anderen Ländern studieren, ich kann in anderen Ländern arbeiten. Das gilt es auch zu verteidigen. Und gleichzeitig müssen wir uns aber auch um den Missbrauch Gedanken machen. Wenn Menschen in andere Länder wandern, um Sozialleistungen zu beziehen, dann ist das weder gerecht, noch ist es im Sinne der EU. Und deswegen habe ich von Beginn an darauf hingewiesen, hier läuft was schief. Ich werfe es noch nicht mal den einzelnen Menschen, die hierher kommen, vor, aber den Strukturen dahinter, denen, die es möglich machen, die das ausbeuten, das ausnutzen, denen werfe ich schon vor. Wir haben jetzt knapp 25.000, 26.000 Rumänen und Bulgaren. Ein Teil davon will arbeiten, geht arbeiten. Über die rede ich gar nicht, sondern es gibt einen großen Teil von Menschen, die eben weder die Sprache können, noch einen Schulabschluss haben, noch einen Berufsabschluss haben, die gar nicht am Arbeitsmarkt Fuß fassen können, der eh schon angespannt ist und die dann eben im Zweifel sich nur und ihre Familie nur finanzieren können, indem sie Sozialleistungen beziehen. Und das ist nicht gerecht. Und da müssen wir auch, wenn wir den Sozialstaat erhalten wollen und diese Errungenschaften Europas erhalten wollen, da müssen wir dann auch konsequent gegen vorgehen. Und das ist auch mein Anspruch.
Wie gehen Sie dagegen vor? Was machen Sie dagegen?
Ja, ganz unterschiedlich. Ich thematisiere es in Brüssel und in Berlin und in Düsseldorf, denn da müssen die gesetzlichen Grundlagen gelegt werden. Ich gehe hier vor Ort mit den verschiedenen Behörden, die teilweise mir unterstehen, teilweise mit denen ich zusammenarbeite, wie Polizei, Zoll, Familienkasse, Jobcenter, Bundesagentur für Arbeit, gegen missbräuchliche Strukturen und gegen Missbrauch vor. Wir kontrollieren Wohnraum, wir kontrollieren Arbeitgeber, um festzustellen, wo da Missbrauch stattfindet. Wir gehen gegen diesen Missbrauch insofern vor, dass wir Menschen abmelden, dass wir da, wo zum Beispiel Schulpflicht nicht erfüllt wird und Menschen Kinder nicht zur Schule schicken, sondern letztlich nur dazu dienen, dass sie Kindergeld beziehen können. Wir gehen dagegen vor, dass wir das überprüfen und da, wo wir zu Erkenntnissen kommen, auch Abmeldungen vornehmen. Und letztlich auch die Arbeitnehmerfreizügigkeit, also die Grundlage, warum diese Menschen hier sind, dann auch in Frage stellen und zurücknehmen.
Dann gehen wir jetzt mal, weil es gerade so gut passt, an dieser Stelle durchaus nach Berlin. Sie wurden in der Bild-Zeitung mal zitiert mit dem Satz, ich bin es leid, beschissen und verarscht zu werden. Damit haben Sie sich auf den Sozialleistungsbetrug bezogen. Nun gab es unlängst Aufsehen im Bundestag oder Aufregung im Bundestag, weil Ihre Parteichefin und persönliche Freundin, auch Duisburgerin wie Sie, gesagt hat in einer Fragestunde des Bundestages, niemand wandert in die Sozialsysteme ein. Sie, ich bin es leid, verarscht und beschissen zu werden. Frau Baas, es wandert niemand in die Sozialsysteme ein. Wie haben Sie sich da gefühlt?
Ich glaube, der eine Satz für sich genommen, der ist mit Sicherheit sehr unglücklich. Der wird aber auch dem Arbeiten, dem Einsatz von Bärbel Baas nicht gerecht. Sie hat sich auf eine kleine Teilmenge bezogen. Die Fachkräftezuwanderung ist ein separates Thema, aber sie ist seit Jahren engagiert. Und das nehme ich ja auch gerade als Bundesministerin gerade ab. Den Sozialleistungsmissbrauch und die Einwanderung in die Sozialsysteme gerade im Rahmen der Arbeitnehmerfreizügigkeit in Europa zu verhindern und zu beenden. Das ist Bärbel Baas, wie ich sie kenne. Deswegen, ich bewerte den einen Satz, zugegeben, nicht gut, nicht glücklich, nicht über. Ich weiß, dass sie um die richtigen Sachen kämpft und da nehme ich sie auch beim Wort. Der Koalitionsvertrag ist eine super Grundlage und ich nehme wirklich bei dieser Bundesregierung, übrigens auch bei dieser aktuellen Landesregierung im Moment, eine Menge Bewegung wahr, diesen Sozialleistungsmissbrauch zu bekämpfen und darum muss es gehen.
Haben Sie mit ihr darüber gesprochen?
Ja, natürlich habe ich mit ihr darüber gesprochen und ich glaube, da gibt es auch kein Vertun. Sie will liefern und ich bin sicher, sie wird auch liefern.
Und es ist ja generell schwierig in Berlin. Wir hatten es ja schon vor kurzem mal mit der Stimmung und so weiter. Schwarz und Rot, hat man das Gefühl, kann einfach nicht zusammenpassen, weil immer wenn der eine Punkte macht, verliert der andere die Punkte in seiner Wählerschaft. Trotzdem ringt man natürlich um Reformen. Wir hören immer wieder das Wort vom Reformstau. Wie nehmen Sie da Ihre Parteivorsitzenden wahr? Lars Klingbeil ja doch durchaus geschwächt mit einem schwierigen Ergebnis als Parteivorsitzender, Bärbel Baas mit einem sehr hohen Ergebnis, die jetzt aber auch von vielen als Blockiererin wahrgenommen wird, wenn es zum Beispiel um die Sozialreform geht. Finden Sie, dass Sie eine super Parteispitze haben in Berlin?
Also ich arbeite hier seit knapp 14 Jahren als Oberbürgermeister, seit 12 Jahren mit einer großen Koalition im Rat der Stadt. Und das wirklich A, sehr erfolgreich und B, sehr geräuschlos. Warum ist das so? Weil wir Konflikte, Streitereien, die es natürlich auch in Duisburg gibt, unterschiedliche Ansätze, unterschiedliche Interessen, hinter verschlossenen Türen miteinander besprechen, die ausräumen und gucken, wo gibt es den gemeinsamen Nenner, der die Stadt nach vorne bringt. Und das ist etwas, was am Ende sich in Duisburg sehr erfolgreich darstellt. Und das nehme ich in Berlin nicht wahr. Ich glaube, dass im Koalitionsvertrag viele gute Sachen drinstehen, wo am Ende des Tages auch alle von profitieren können, politisch die Parteien, aber letztlich auch das Land und die Bürger. Ich nehme aber wahr, dass das Vertrauen zwischen den Partnern nicht da zu sein scheint und dass es schwerfällt, dem anderen was zu gönnen, wenn es der Sache dient. Und das ist meine Erwartungshaltung an letztlich CDU, CSU und SPD, dass dieses Kommunikationsproblem, was wir da wahrnehmen, dass diese Streitereien, dass dieses gegenseitige Missgönnen aufhört und dass man sich darum kümmert, seinen Job richtig zu machen, dieses Land gut zu regieren. Das ist schon verdammt anstrengend und genug Arbeit. Und wenn das funktioniert, dann bleibt auch genügend für den SPD-Wähler, für den CDU-Wähler und für den CSU-Wähler am Ende des Tages übrig. Das ist meine Erwartungshaltung.
Aber was glauben Sie, woran es liegt, dass es nicht funktioniert?
Dafür bin ich ehrlicherweise ein bisschen weit weg. Ich kann es Ihnen nicht sagen. Ich nehme wahr, dass es nicht funktioniert. Jedenfalls, dass viel zu viel über Medien und über Öffentlichkeit miteinander und übereinander geredet wird und viel zu wenig darum gerungen wird, die guten Sachen, die im Koalitionsvertrag drinstehen, einfach mal umzusetzen. Das ist, glaube ich, schwer. Aber ehrlicherweise, das ist die Aufgabe der Bundesregierung. Und wenn es schwer ist, dann muss man sich eben mehr anstrengen.
Auch Sie selbst sind ja durchaus, würde ich jetzt mal sagen, vom äußersten linken Rand der Sozialdemokraten, von den Jusos und so weiter, schon kritisiert worden wegen angeblich rechten Narrativen. Worüber wir noch sprechen müssen, Herr Link, ist die Stadtbilddebatte. Weil gerade Sie ja auch hier in Duisburg relativ viele sogenannte Schrottimmobilien haben. Bundeskanzler Merz hat damals ja eine große Diskussion damit ausgelöst, dass er gesagt hat, gucken Sie sich doch mal das Stadtbild an, dann wissen Sie, welchem Zustand das Land ist. Viele haben mitbekommen, es gab die sogenannten weißen Riesen in Duisburg. Davon gibt es, wenn ich es richtig gesehen habe, noch drei, weil die anderen drei hat die Stadt gekauft und sie haben sie in die Luft gesprengt. Das kann ja jetzt nicht jeder so machen, aber wie nehmen Sie diese Diskussion um das Stadtbild wahr? Was muss da passieren?
Ich habe damals die Diskussion so kommentiert und ich bleibe auch bei dieser Einschätzung. Herr Merz hat durchaus einen Punkt, wenn er sagt, wir haben im Stadtbild Probleme. Aber die Art und Weise, wie er sie artikuliert hat, die ist eben ein Schlag ins Gesicht von vielen Menschen, die sich als Teil dieser Gesellschaft begreifen und die auch ein Teil dieser Gesellschaft sind. Die hart arbeiten, die hier vor Jahrzehnten hergekommen sind, ihr ganzes Leben hier verbracht haben, die sich engagieren in Sportvereinen, die wichtige Funktionen in der Wirtschaft wahrnehmen. Und die werden alle durch, also aufs Optische reduziert und ein Stück weit abqualifiziert. Und für die ist das ein Schlag ins Gesicht. Und deswegen war diese Debatte nicht hilfreich in der Art und Weise, wie er sie geführt hat. Natürlich haben wir ein Problem, über Zuwanderung zu reden, macht auch wirklich Sinn. Das ist kein Thema nur von Rechten. Das ist ein Thema, was in die Mitte der Gesellschaft gehört, weil Zuwanderung kein Selbstzweck ist. Wir brauchen Zuwanderer und Zuwanderinnen, die uns nach vorne bringen, die unsere Wirtschaft voranbringen, die Arbeitskraft einbringen wollen und die hier die Wirtschaft nach vorne bringen wollen. Wir brauchen keine Zuwanderung in die Sozialsysteme. Und das muss man auch aussprechen können, das muss man auch thematisieren und das muss man auch regeln können. Und an ganz vielen Stellen haben wir da auch, glaube ich, überhaupt keinen großen Dissens. Das ist aber alles über diese Debatte ein Stück weit nicht adressiert worden, sondern die ist dann dazu genutzt worden, haarscharf am Thema vorbei zu diskutieren. Und das finde ich ärgerlich. Ich würde mir wünschen, wir würden selbstbewusst über Zuwanderung, über Grenzen von Zuwanderung, über Bedarfe von Zuwanderung reden und auch über die Frage, wie gehen wir eigentlich mit Leuten um, die sich weder integrieren wollen, noch nach unseren Werten hier leben wollen, die auch beispielsweise sich nicht in der Wirtschaft so einbringen, wie man das erwartet, sondern über Sozialleistungen sich finanzieren. Aus meiner Sicht müssen wir dann auch über Rückführungen und Notwendigkeiten, deren Aufenthalt hier zu beenden, reden. Und zwar nicht in der Art und Weise, wie das die rechten Parteien tun oder rechte Parteien tun, sondern aus der Mitte der Gesellschaft heraus. Ich glaube, das ist nichts Ehrenrühriges, ganz im Gegenteil. Das erwartet die Bevölkerung von uns. Und das würde ich mir sehr wünschen. Und beim Thema Zusammenleben vor Ort, Sie haben die weißen Riesen angesprochen, ich finde es immer wieder faszinierend, wenn ich mit den Menschen in Homberg, in Hochheide, da wo die weißen Riesen sind, rede. Die sagen mir unisono, wir leben gerne hier. Aber die Entwicklung der letzten Jahre, die geht in die falsche Richtung. Da müsst ihr als Politik was gegen tun. Und das ist auch mein Auftrag als Oberbürgermeister.
Bleiben wir noch mal kurz bei den weißen Riesen, weil es ja am Ende doch irgendwie, wenn auch ein bisschen gruselig, faszinierend ist. Drei Riesenhochhäuser, die nicht in den Griff zu bekommen sind und die Stadt dann aufkauft und die dann eben gesprengt werden. Wie ging es Ihnen da an den Vorabenden? War Ihnen da beklommen zumute? Also das ist ja schon eine Maßnahme.
Ja, es war ein jahrzehntelanger Kampf, diese Hochhäuser aufkaufen und letztlich vom Markt nehmen zu können. Dahinter liegt ein anderes Problem. Wir haben in Duisburg im Ruhrgebiet relativ viel günstigen, kaum noch am Markt platzierbaren Wohnraum, relativ viele Schrottimmobilien und die ziehen Stadtteile runter. Und deswegen mussten wir uns und müssen wir uns darum kümmern, müssen die Wohnungseigentümer sich darum kümmern. Und wenn das nicht funktioniert, dann muss der Staat im Zweifel auch zu solchen drastischen Maßnahmen greifen. Das ist kein Mittel, was man überall eins zu eins übernehmen kann. Aber hier war es notwendig. Und ich glaube, die Menschen haben wirklich aufgeatmet, als es dann soweit war. Und wir lassen jetzt auch nicht locker. Wir haben jetzt die Fläche, die frei geworden ist, zu einem Park umgestaltet. Wir werden mit den Menschen den Park bald einweihen und dafür sorgen, dass die Lebensqualität vor Ort gesteigert wird, dass die Menschen sich da auch wieder wohlfühlen. Und wir werden auch nicht locker lassen beim Problem der Verwahrlosung von einzelnen Wohnungen drumherum, beim wirklich teilweise schlimmen Verhalten von Menschen, die da wohnen, die ihren Müll aus dem Fenster schmeißen, die den Keller zumüllen und die in einer Art und Weise leben, die man als Nachbar nicht akzeptieren kann. Da werden wir nicht locker lassen und loslassen. Beides gehört dazu, wenn wir Duisburg oder in dem Fall Hochheide lebenswert halten wollen.
All die Themen, über die wir jetzt gerade gesprochen haben, sind natürlich Wasser auf die Mühlen der AfD, die ja inzwischen in Umfragen Rekordwerte erzielt, während die anderen Parteien wohl eher doch im Sinkflug, muss man sagen, begriffen sind. Mit welchen Gefühlen schauen Sie denn auf den 6. September in Sachsen-Anhalt?
Ich bleibe da bei meiner Aussage, dass es im Endeffekt auf die Parteien der Mitte ankommt, wenn die ihren Job richtig machen. Dann braucht es die Parteien am linken oder am rechten Rand nicht. Populisten haben selten was Gutes fürs Land im Blick. Die versprechen vermeintlich einfache Antworten auf komplexe Fragen. Ich nehme in Duisburg wahr, dass viele Menschen unzufrieden sind mit dem, was passiert. Und aber trotzdem sie sich selber nicht als linke oder rechte Populisten oder Extremisten oder in dem Fall AfD-Unterstützer aus sich heraus sehen, sondern sie sind der Meinung, die Politik muss ihren Job richtig machen. Und der Meinung bin ich im Übrigen auch. Die müssen ihren Job richtig machen im Bund, im Land und natürlich auch in der Stadt. Und das bedeutet für mich, wir müssen uns um die Probleme der Leute kümmern und dann mit denen auch über das reden, was geht und was nicht geht und möglicherweise, was auch kompliziert wird, was schmerzhaft wird und was lange dauert. Die Menschen, die ich, mit denen ich rede, die sind durchaus in der Lage, die unangenehmen Wahrheiten zu erkennen und zu akzeptieren, wenn man denen auch eine Perspektive daraus zeigt. Und deswegen, unabhängig von irgendwelchen Wahlergebnissen, ist mein Anspruch, dass SPD und CDU und vor allen Dingen diese beiden großen Parteien ihren Job richtig machen.
Nun ist es aber trotzdem, würde ich mal fast sagen, zumindest für die Landtagswahlen, fast schon zu spät. Was soll da jetzt passieren, um das Ruder rumzureißen, die große Einigkeit oder die Reformen zu präsentieren? Es gibt nicht viele Leute, die davon noch überzeugt sind. Im Umkehrschluss entbrennt gerade eine Debatte darüber, was zum Beispiel ist, wenn die AfD sehr erfolgreich sein sollte in Sachsen-Anhalt, was sie vermutlich ja sein wird. Macht es mehr Sinn, sich weiter abzuschotten, von der Brandmauer zu reden? Oder gibt es auch die Überlegung, am Ende doch AfD-Politiker einzubinden? Als Minister eventuell auch mit Ihnen jetzt doch zu sprechen. Wie ist da Ihre Haltung?
Ich glaube, die Wählerinnen und Wähler, die man an zum Beispiel die AfD verliert, die gilt es zurückzugewinnen. Mit denen zu reden macht auf jeden Fall Sinn, denen zuzuhören macht auf jeden Fall Sinn und sich auch mal die Frage zu stellen, warum denken die eigentlich so? Warum regen die sich über dieses Thema auf oder warum fühlen sich über dieses Thema, durch dieses Thema belastet? Das macht auf jeden Fall Sinn. Eine Partei, die offen verfassungsfeindlich ist und die ein anderes Deutschland will, vielleicht nicht jedes einzelne Parteimitglied, aber die maßgeblichen Leute, die maßgeblichen Menschen in der Partei, die wollen ein anderes Deutschland. Und mit denen zusammenzuarbeiten, das kann ich mir als Sozialdemokrat nicht vorstellen. Es macht auch überhaupt keinen Sinn. Und ich erwarte von den Parteien der demokratischen Mitte, dass sie das, was sie 80 Jahre lang ja gut gemacht haben, in Zukunft A machen und B besser kommunizieren, als es bisher der Fall ist. Wir leben in einem der reichsten, der stärksten, der schönsten Länder der Welt. Und das nicht, weil 80 Jahre lang die Politik in Berlin oder in Düsseldorf nur Fehler gemacht hat. Ganz im Gegenteil, das kann man auch mal selbstbewusst sagen. Wir hatten die letzten Jahrzehnte wirklich Glück mit unserer Politik, mit den Kanzlerinnen und Kanzlern in diesem Land. Und ich sehe keine einzige Antwort der AfD, die unser Land nach vorne bringt. Ganz im Gegenteil, die Antworten der AfD, ob das die Abgrenzung von Amerika, von der NATO ist, ob das die Anbiederung an Russland ist, der Austritt aus Europa. Ich sehe kein einziges Thema der AfD, was Deutschland nach vorne bringt und den Menschen wirklich hilft. Die streuen den Sand in die Augen, das gilt es zu enttarnen, aber vor allen Dingen gilt es, unseren Job richtig zu machen als Volksparteien.
Wie gehen Sie persönlich mit der AfD hier in Duisburg um?
Die, die im Rat sind, beispielsweise demokratisch gewählt, die werden von mir genauso behandelt wie jedes andere Ratsmitglied. Ich glaube, da muss Demokratie auch Stärke zeigen und sich nicht ohne Not angreifbar machen, aber mit einer klaren Haltung. Ich habe eine klare Haltung, die mache ich auch bei jeder Gelegenheit deutlich. Und der Anspruch an Politiker in Verantwortung ist, dass sie den Menschen zuhören, ohne sie von vornherein vorzuverurteilen, wie das in den letzten Jahren ganz oft jedenfalls rübergekommen ist. Dass man sich moralisch erhöht, dass man Sprache verurteilt. Wenn Menschen in einer einfachen, klaren Sprache mit Politik reden, dann ist das das gute Recht dieser Menschen. Und Politik wäre ganz oft gut beraten, aus meiner Sicht auch mal genauso einfach und klar zu antworten und nicht sich hinter irgendwelchen Schwurbelsätzen zu verschanzen, dann wird es auch viel besser laufen im Gespräch mit den Menschen.
Auch im Land NRW fehlt ja viel Geld, wenn ich das mal so lapidar sagen darf. Wenn Sie auf Ihren künftigen Haushalt schauen, wie sieht es aus für Sie? Was können Sie überhaupt noch realisieren und was nicht?
Also wir haben im Moment in den letzten Jahren ein zunehmendes Problem bei den kommunalen Haushalten. Gar nicht nur in Duisburg, nicht nur im Ruhrgebiet, sondern in ganz Deutschland. Wir eilen von Rekorddefizit zu Rekorddefizit. Und das Ärgerliche ist, das wenigste davon haben die Kommunen selber verschuldet. Wir haben letztlich, ich sag's mal etwas platt, das Problem, weil der Bund uns Soziallasten aufdrückt, ohne die zu bezahlen. Und das Land uns zu wenig Geld an Unterstützung für den ganz normalen Haushaltsbetrieb zur Verfügung stellt. Und das ist insofern bitter, weil die Menschen natürlich das demokratische Leben vor Ort, das Funktionieren von Staat in ihren Kommunen wahrnehmen. Und wenn, wie in Duisburg, in anderen Städten über Jahre hinweg gespart werden muss, dann merken die Leute das. Und das ärgert mich schon. Deswegen ist meine Erwartungshaltung da, dass der Bund für die Gesetze, die er beschließt, am Ende auch bezahlt, also insbesondere bei den Soziallasten, und dass das Land, wir sind Teil des Landes Nordrhein-Westfalen, eben die Kommunen so ausstattet, dass sie ihre Aufgaben auch wahrnehmen können. Wir haben unsere Hausaufgaben in den letzten Jahren gemacht. Wir haben in Duisburg 1 Milliarde Schulden abgebaut. Wir haben dafür gesorgt, dass wieder investiert werden kann in Straßen, in Schulen, in Kitas. Wir bauen gerade große Schulen neu. Wir bauen jede Menge Kitas. Wir stellen Personal ein, damit Kinder betreut werden können, damit wir auch in Zukunft investieren können. Aber das Dilemma der Kommunen ist, dass Bund und Land oder Bund und Länder ihrer Verantwortung nicht ausreichend gerecht werden. Und ich weiß, dass das nicht einfach ist. Wir reden über eine Menge Geld im Bundeshaushalt, was in Richtung Kommunen umverteilt werden muss. Aber nur weil es nicht einfach ist, heißt es ja nicht, dass man sich um dieses Thema nicht kümmern kann. Ich erwarte, dass das passiert, dass die Kommunen vernünftig finanziell ausgestattet werden.
Viele Menschen in NRW hätten sich sicherlich gewünscht, dass Sie den SPD-Landesvorsitz übernehmen und im nächsten Jahr dann gegen den CDU-Ministerpräsidenten Henrik Wüst ins Feld ziehen. Warum war das nicht für Sie? Wollten Sie das wirklich nicht?
Nee, ich bin mit Leib und Seele Oberbürgermeister und ich bin dankbar dafür, dass ich das machen darf und dass ich das auch bis 2030 machen möchte. Habe ich vor der Wahl versprochen. Das möchte ich auch gerne weiterhin. Und insofern war das für mich ein Angebot, eine Debatte, die mich sehr geehrt hat, mir auch ein bisschen geschmeichelt hat, aber wo ich am Ende sehr klar und auch sehr abgewogen klar machen konnte, ich möchte gerne in Duisburg meinen Job richtig machen und bis 2030 Oberbürgermeister sein.
Sie feiern ja in ein paar Wochen Ihren 50. Geburtstag. Der 50. Geburtstag ist ja immer so ein Cut, wo man auch zurückschaut, auch ein bisschen, aber natürlich auch noch überlegt, was soll jetzt kommen. Was wäre es bei Ihnen?
Also ich bin beruflich wirklich zufrieden und glücklich. Ich bin privat unfassbar glücklich. Ich habe eine tolle Frau, ich habe eine großartige Tochter. Ich lebe gerne und mit meiner Familie will ich auch gerne in Duisburg. Ich wäre schon froh, wenn wir gesund bleiben und diese schöne Zeit noch ein paar Jahre genießen dürfen. Mit meinen Eltern, mit meiner Schwester, mit Freunden. Wenn es uns allen gut geht, da bin ich persönlich schon sehr zufrieden.
Also ein glücklicher Oberbürgermeister in der Stadt Duisburg, der ein wenig ungeduldig in Richtung Berlin schaut, wenn ich das mal so zusammenfasse. Herr Link, herzlichen Dank für das Gespräch. Danke
sehr gerne.